zu beschreiten. Meistens sind es Grenzen, die Probleme bereiten. Und so ist es schon seit ewigen Zeiten. Ich mein, alle haben ein Päckchen zu tragen, hoffen auf bessere Tage, gehen über Bäche und Pfahle. Aber die Angst hat die Hosen an. Sie baut eine Grenze zwischen dir und dem gelobten Land. Eine Wende bekommt nur, wer an ein Ende noch nicht denkt. Wer die Grenzen akzeptiert, der ist grenzenlos beschränkt. Diese Mauern haben Risse, sind einsturzgefährdet. Dein Glück nur einen Steinwurf entfernt ist. Geh Richtung Sonne, sonst aus der Traum im Kellerland. Trau dich raus und schau mal übern Tellerrand. Ha, ist so. Alles, was du fühlst.
Hallo, welcome, bienvenue, willkommen. Dobadan, dobadoshli, buenas tardes. Hier ist die Sendung Grenzenlos vom Dezember 20. Unsere Themen, die ich vorbereitet habe, ungefähr 5 Beiträge zum Thema Krieg oder Frieden, Abrüstung, Entspannung oder Aufrüstung, Krieg den Kriegstreibern, dann ein Beitrag der Situation in Kara Tepe, ein Beitrag Dokumentation einer skandalösen Abschiebung aus Magdeburg und, wenn noch Zeit bleibt, weitere Beiträge, Vorträge vom diesjährigen IMI-Kongress, Nachlese und vom virtuellen Friedensratschlag 20. Soweit die vorgesehenen Beiträge. Es wird zwischendurch noch einige Interviewgäste geben, aber jetzt geht's erstmal los. Der erste Beitrag, Grußwort des Verdi, Gewerkschaft Verdi-Vorsitzenden Frank Wernicke zum genannten virtuellen Online-Friedensratschlag 2020.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Das ist für uns eine immerwährende Mahnung. Denn wir wissen, Krisen und Konflikte müssen friedlich miteinander gelöst werden. Und deshalb ist jeder Schritt zu Aufrüstung und zu Waffenexporten in Krisenregionen ein Schritt in die falsche Richtung. Davon sind wir fest überzeugt. Allerdings erleben wir das Gegenteil. Wir erleben eine massive Steigerung der Militärausgaben. Wird dieser Trend nicht gestoppt, dann werden schon bald weltweit 2 Billionen US-Dollar für das Militär ausgegeben. Dabei ist völlig klar, angesichts der Millionen Menschen, die aus Kriegsgebieten und Regionen vor gewalttätigen Konflikten fliehen, kann von mehr Sicherheit durch Aufrüstung keine Rede sein. Aufrüstung und Druckpotenziale schaffen weder Frieden noch Sicherheit. Ganz im Gegenteil. Sie führen in eine Spirale von immer noch mehr Aufrüstung, Bedrohung und letztendlich Konflikten. Nun hat das deutsche Verteidigungsministerium angekündigt, für 5,5 Milliarden Euro neue Eurofighter zu kaufen. Dazu noch 45 F-18 Kampfflugzeuge des US-Herstellers Boeing. Auch als neue Trägersysteme für Atomwaffen. Insgesamt geht es um 138 neue Militärflugzeuge. Zusammen mit der geplanten Stationierung modernisierter US-Atombomben ist das eine wirklich erhebliche Steigerung der nuklearen Schlagkraft in Deutschland. Und es wäre die bedeutendste nukleare Aufrüstung seit fast 30 Jahren. Und wenn man Bewaffnung, Wartung, Treibstoff und die weiteren Folgenkosten einrechnet, dann kommt das auf eine Gesamtsumme von mehreren Dutzend Milliarden Euro. Und das mitten in der Corona-Pandemie. Das ist eine absolut krasse Fehlentscheidung. Denn davon bin ich überzeugt, gerade jetzt müssen Milliarden ausgegeben werden, um die Folgen der Pandemie abzumildern. Das ist notwendig. Um die zu unterstützen, die wegen des Shutdowns Einkommenseinbußen haben, in Kurzarbeit sind, ihren Job verlieren und um ihre Existenz bangen. Wir können gerade zu dieser Zeit Dutzende Milliarden Euro, die in Rüstung gesteckt werden, wirklich nicht gebrauchen. Erst recht nicht, wo die Pandemie doch gerade die Lücken in dem System unserer sozialen Sicherung absolut deutlich macht. Denn auch wenn die Bundesregierung aus meiner Sicht richtigerweise milliardenschwere Unterstützungsprogramme aufgelegt hat, fallen dennoch viele Menschen durch das Raster. Etwa Soloselbstständige, die seit dem Beginn der Pandemie überwiegend kaum Unterstützung erhalten haben, obwohl Theater, Konzertsäle und viele andere Bereiche schließen mussten. Und auch Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger müssen und mussten mit viel zu geringen Regelsätzen über die Runden kommen. Und das bei oftmals geschlossenen Tafeln und gleichzeitig steigenden Kosten für Masken, für Gesundheit, für Schutz, für Homeschooling und. Das betrifft übrigens auch sehr viele Studierende und Minijobberinnen und Minijobber. Auch sie fallen durch jegliches Schutzraster. Bis Juni hatten 12% aller Minijobber in der Pandemie ihren Job verloren. Und jetzt geht es nochmal dramatisch weiter. Viele von ihnen rutschen dann direkt in die Grundsicherung. Wir setzen uns daher für eine Erhöhung der Regelsätze um 150 Euro ein, zumindest für die Dauer dieser Pandemie. Die 14 Euro, um die die Regelsätze regulär ab kommenden Jahr erhöht werden sollen, sind angesichts der Dinge nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein. Und es wird auch offensichtlich, wie unterfinanziert das Gesundheitswesen ist. Deutschlandweit fehlen 80.000 Vollzeitpflegekräfte, um eine bedarfsgerechte Patientin- und Patientenversorgung in Krankenhäusern sicherzustellen. Und das ist ein absolut untragbarer Zustand in dieser Pandemie ganz besonders. Auch in Kitas und im Nahverkehr herrscht ein eklatanter Personalmangel. Schul- und Kita-Gebäude sind vielfach marode und das sind nur einige der Bereiche, wo Geld fehlt und wo es ganz offensichtlich ist. Also, wir brauchen an vielen Stellen mehr Investitionen, damit die öffentliche Daseinsvorsorge gut funktionieren kann. Die Milliarden, die jetzt in Eurofighter und Atomwaffenträger gesteckt werden sollten, wären deutlich besser investiert in einen handlungsfähigen Staat, in ein handlungsfähiges Gesundheitswesen, in soziale Dienstleistungen und in soziale Sicherungssysteme, die wirklich alle vor Armut schützen. Besser investiert in die Zukunft, in Bildung, in ÖPNV, in Nachhaltigkeit. In den Haushaltsdebatten des Bundestages geht es letztlich immer auch um Verteilungsfragen, um Prioritätensetzung. Und hier dürfen eben nicht die falschen Prioritäten gesetzt werden. Wir sind nicht bereit zu akzeptieren, dass Corona-Nachtragshaushalte zur Aufrüstung genutzt werden. Wir sind dagegen, dass mittelfristig geplante Rüstungsausgaben sogar vorgezogen werden. Wir fordern ein klares Nein zum 2% Aufrüstungsziel der NATO. Auf den Kauf von neuen Atomwaffenträgern zu verzichten, das ist jetzt das Gebot. Und es würde die Chance bieten für eine wirklich offene Debatte über Sinn und Zweck von atomarer Abschreckung. Ohne die Stationierung von US-Atomwaffen in Deutschland wäre der Weg frei für die Bundesrepublik, dem UN-Vertrag über ein Verbot von Atomwaffen beizutreten. 2017, ihr wisst das, einigten sich 122 UN-Mitgliedstaaten auf ein solches umfassendes Verbot von Atomwaffen. Und der Vertrag wird jetzt im kommenden Jahr wegen der Ratifizierung von immerhin 50 Staaten auch in Kraft treten. Ich sage, Deutschland darf diesem Abrüstungs- und Friedensprozess nicht weiter boykottieren. Man muss es boykottieren nennen. Deutschland muss endlich mit einem guten Beispiel vorangehen. Und wir wenden uns auch klar gegen eine Militarisierung der EU, wie sie jetzt gefordert und diskutiert wird. Wir fordern stattdessen, dass eine europäische Außen- und Sicherheitspolitik durch Diplomatie zur Friedenssicherung beiträgt. Wir brauchen eine EU-Politik, die die soziale und ökologische Transformation wirklich entschlossen vorantreibt. Die EU, davon bin ich fest überzeugt, muss stattdessen mit einem guten Beispiel vorangehen. Sie muss sich mit ihren Mitgliedstaaten auf internationaler Ebene für Diplomatie, für Demokratie und für ein friedliches Miteinander einsetzen. Und für eine wirklich weltweite Abrüstungs- und Rüstungskontrollpolitik. Lasst uns Nein sagen zu höheren Rüstungsausgaben. Nein zur Stationierung von Atomwaffen in Deutschland. Und ich sage das ausdrücklich, wir ermutigen auch unsere Mitglieder, engagiert euch für Abrüstung, stärkt die Friedensinitiativen in eurer Region gegen Aufrüstung gemeinsam, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Einer der Anträge, die die AfD angekündigt hat und dann nicht auf die Reihe gebracht hat, wäre der Antrag gewesen zur einsatzbedingten psychischen...
Das ist nun gleich anschließend an das Grußwort von Frank Wernicke ein Redebeitrag von Tobias Pflüger im Bundestag im Zusammenhang zur Verhinderung der Bewaffnung der Drohnen.
Dem sich das Verteidigungsministerium widmet, aber nicht genug. Unabhängig davon, dass wir als Linke Auslandseinsätze der Bundeswehr grundsätzlich ablehnen, ist uns das Thema wichtig. Der Bundeswehrverband hat dazu jüngst eine wichtige Studie vorgelegt mit einer Reihe von sinnvollen Vorschlägen, darunter auch, dass nicht nur Menschen in den Einsatzgebieten selbst BTPS haben können, sondern zum Beispiel auch Drohnenpiloten, die in Jagel, Schleswig-Holstein stationiert sind. Auch hier ist eine Anerkennung von BTPS durch die Einsatzmitwirkung dringend notwendig. Kümmern Sie sich mehr um die Soldatinnen und Soldaten, die nach einem Auslandseinsatz unter den Einsatzerfahrungen leiden. Noch besser wäre es natürlich, die Soldatinnen und Soldaten erst gar nicht in die Auslandseinsätze zu schicken. Nun zu den Anträgen der AfD, die sie geschafft hat vorzulegen. Was wir lesen mussten in den Anträgen ist AfD in Reinform. Zurück zur vermeintlich guten alten Zeit. Die AfD will die Wehrpflicht reaktivieren für Männer. Für Frauen soll jetzt die Verpflichtung zu einem Sanitätsdienst für den Verteidigungsfall ausgeplant werden. Was ein Unsinn. Das ist ein völlig überkommenes Rollenverständnis. Und da steht doch tatsächlich, ich zitiere, wer aus Gewissensgründen den Ehrendienst nicht antreten kann, hat seinen Beitrag zur zivilen Verteidigung Deutschlands zu leisten. Die AfD hat offensichtlich bis heute nicht kapiert, warum es richtigerweise Kriegsdienstverweigerungen in der damaligen Wehrpflichtarmee gegeben hat. Bis heute ist die Möglichkeit der Kriegsdienstverweigerung wichtig, wenn auch die Bundesregierung durch Rückforderung von Ausbildungskosten dies immer schwieriger macht. Aber der Artikel 4.3 im Grundgesetz ist im Übrigen älter als die Bundeswehr selbst. Die Bundeswehr wurde erst durch die Wiederbewaffnung eingeführt. Und das, was Sie quasi mit den Zivildienstleistenden machen wollen, Sie wollen sie zu zivilen Helfern der Bundeswehr degradieren. Das war nie Gedanke bei den Zivildienstleistenden. Was die AfD will, ist zurück in die alte Zeit, diesmal mit Kasernierung, 12 Monate Drill für alle jungen Männer. Und es ist schon interessant, was im Antrag nicht drinsteht. Dort steht, Ich habe mir extra mal Ihre Broschüre Streitkraft Bundeswehr angeguckt. Ich musste sie lesen. Und dort steht drin, warum Sie das Ganze wollen. Da sagen Sie nämlich, Deutschland erhebt Anspruch auf eine militärische Führungsrolle in Europa. Aha, dafür will also die AfD mehr Soldaten. Und da sagen wir als Linke klipp und klar, solche deutschen Großmachtfantasien lehnen wir ab. Das hat schon mehr als einmal zu Tod und Verderben geführt. Was hier die AfD propagiert, ist der alte Militarismus. Die Bundesregierung hat ja leider einen Rekordmilitärhaushalt von 53,1 Milliarden Euro nach NATO-Kriterien vorgelegt. Aber selbst das ist der AfD nicht genug. Jetzt sollen es noch mehr Soldaten und ein paar Soldatinnen werden. Die AfD ist eine Partei der Aufrüstung. Wie heißt es in dem Antrag, Zitat, der Personalkörper muss unter Bedrohung aufwachsen und im Extremfall die Bundeswehr auf Kriegsstärke bringen zu können. Das ist ziemlich genau das Gegenteil von dem, was wir als Linke fordern. Wir wollen keine Aufrüstung, keine Militarisierung der Gesellschaft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in dieser Broschüre steht zum Beispiel auch, mit dem Wehrdienst wird auch der Wehrwille des deutschen Volkes gestärkt. Es ist schon interessant, was Sie hier so als Ihre Positionen formulieren. Und was sagte Herr Gauland? Die Deutschen haben ein gestörtes Verhältnis zur militärischen Gewalt. Und warum? Weil sie, ach wie schlimm, Gewalt nicht als legitime Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln betrachten, wie Clausewitz. Da wird es doch ganz deutlich. Die AfD will die Remilitarisierung der Gesellschaft und sie will das Militär als ganz normales Mittel der Politik etablieren. Dazu sagen wir klipp und klar Nein. Dass von Seiten der SPD die Entscheidung über die Bewaffnung von Drohnen geschoben wurde. So kommt es diese Legislaturperiode nicht mehr zu einer Beschaffung der Bewaffnung für die Drohne Heron-TP. Das begrüßen wir als Linke ausdrücklich. Bedanken möchte ich mich bei den Akteuren aus der Zivilgesellschaft, der Friedensbewegung, aus der Wissenschaft, bei der SPD, bei den Grünen und bei den Linken, die dieses möglich gemacht haben. Wir werden später hören, dass diese Debatte zur Bewaffnung von Drohnen ausführlich geführt worden sei. Naja, wir wissen aber auch, das Verteidigungsministerium hat eine im Wesentlichen gelenkte Debatte geführt. Eine ausführliche, breite, gesellschaftliche Debatte sieht völlig anders aus. Dazu gehören auch viele andere Akteure, zum Beispiel aus dem Bereich der Gewerkschaften oder Religionsgemeinschaften. Das zur Ehrenrettung von Norbert Walter-Borjans und Rolf Mützenich. Immer wieder wurde von den Befürworterungen der Bewaffnung vorgebracht, Drohnen würden nur und ausschließlich zum Schutz von Soldatinnen und Soldaten, Lagern und Konvois eingesetzt. Jeder, der sich mit Drohnen auskennt, weiß, das ist, freundlich formuliert, nur ein Teil der Wahrheit. Für Kampfdrohnen gibt es breite Einsatzszenarien. Schauen Sie zum Beispiel in dem Thesenpapier Rüstung digitalisierter Landstreitkräfte vom Kommando Heer. Da sind solche Szenarien konkret beschrieben. Dort ist von UAV-Wirkmitteln gegen Gegnern die Rede. Ich zitiere mal einen Soldaten. Er sagt, unehrlich ist es, diese militärischen Einsatzszenarien hinter dem Begriff Schutz zu verstecken. Schutz heißt beim Militär eben auch, dass wir anderen Menschen das Leben nehmen werden. Das gehört dazu. Und er sagt auch, wir müssen aufhören, nur vom Schutz für Soldatinnen und Soldaten zu reden. Im besten Falle schießen sie nie, die Drohnen. Wenn wir sie aber nutzen, dann meist mit dem Ziel, Menschen zu töten. Da nur Schutz zu sagen, ist unehrlich. Das ist der zentrale Punkt. Sie erzählen quasi nur einen Teil der Szenarien. Und es gibt breite Szenarien für diese bewaffneten Drohnen und deshalb sollen sie angeschafft werden. Es sind Kampfdrohnen, es sind auch Angriffswaffen und deshalb lehnen wir diese Anschaffung der Drohnen ab. Und der beste Schutz für die Soldatinnen und Soldaten ist nicht die Anschaffung von Kampfdrohnen, sondern ist, dass man sie nicht erst gar nicht in den Auslandseinsatz schickt. Das wäre der beste Schutz.
Genau.
Anja Dahlbank von der Stiftung Wissenschaft und Politik hat darauf hingewiesen, bewaffnete, ferngesteuerte Drohnen können in bestimmten Szenarien operative Vorteile bieten, sind aber grundsätzlich auch geeignet, rechtlich fragwürdige Einsätze zu begünstigen und zu Pfadabhängigkeiten zu führen, die auf Autonomie hinauslaufen. Insbesondere können bewaffnete Drohnen der erste Schritt sein in Richtung autonomer Waffensysteme. Und genau das ist geplant. Gucken Sie das Future Combat Air System an. Dort ist von autonomen Waffensystemen die Rede, von Drohnenschwärmen. Und genau das ist das. Diese Entwicklung wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass dieser Pfad geöffnet wird. Und deshalb lehnen wir diese Bewaffnung der Drohnen ab. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das vielleicht als ein kleiner Tipp an diejenigen innerhalb der SPD, die jetzt dafür gesorgt haben, dass es zu dieser guten Entscheidung gekommen ist. Es sind trotzdem noch für die Eurodrohne 232 Millionen Euro im jetzigen Haushalt drin. Auch die ist bewaffnet geplant. Deshalb auch diese Eurodrohne muss dann aus diesem Haushalt gestrichen werden. Auch das ist eine bewaffnete Drohne, die wir ablehnen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, für mich ist schon interessant, mit welcher Aufregung diese Debatte geführt wird. Es ist ein Waffensystem, was eine grundsätzliche Veränderung der Kriegsführung bedeutet. Und das ist der Punkt, warum wir es ablehnen. Und Ihre Formulierungen, die Sie vorher hier gebracht haben, unter anderem Sie, Herr Otte, fand ich schon sehr problematisch. Ich glaube, die Debatte ist notwendig, dass wir sie ganz ruhig und sachlich führen. Dieses Waffensystem ist problematisch, deshalb sollten wir es nicht einführen. Vielen Dank.
Anstatt dass ihr euch endlich besinnt und dafür sorgt, dass diese Spielspirale aus Hass und Gewalt, Elend und Not ein Ende nimmt. Ein Ende nimmt. Ein Ende nimmt.
An dieser Stelle meiner Ansicht nach passend, es gibt von Evo 2, Bernd Köhler, eine neue CD mit zum Teil neuen, mit auch alten Liedern und Musikstücken. Ihr könnt es finden, wenn ihr direkt auf seine Webseite geht und dort auch direkt bestellen. Avanti Popolo 3 heißt die CD. Nun noch ein Beitrag von Klaus Schreyer. Klaus Schreyer war jährlich der Mitorganisator der Proteste gegen die Konferenz der Kriegstreiber und Kriegsprofiteure. Er hält einen Beitrag zum Thema atomare Teilhabe, in welcher Form und oder ob dieses Jahr eine Konferenz und Proteste dagegen stattfinden, kann ich derzeit nicht sagen. Aber nur zu dem Beitrag.
Ich habe jetzt Klaus Schreyer in der Leitung. Hallo.
Hallo.
Ich wollte mich mit dir über die atomare Teilhabe der Bundesrepublik und halt über den Vorstoß der SPD-Spitze, diese zu beenden, unterhalten. Vielleicht erstmal zur atomaren Teilhabe. Also die Bundesrepublik Deutschland ist ja keine Atommacht, darf es auch gar nicht sein wegen dem Atomwaffensperrvertrag, aber irgendwie haben sie dann doch Atombomber. Vielleicht kannst du das Ganze ein bisschen erklären, wie es zu diesem Konstrukt kommt.
Ja, das ist folgendermaßen. Die nukleare Teilhabe existiert praktisch seit mehr als 60 Jahren. Bereits 1955 hatten die USA unter strengster Geheimhaltung in Westdeutschland atomare Kurzstreckenraketen stationiert. Das waren damals in den 50er und 60er und 70er Jahren circa 7000 Kurzstreckenraketen, die also eine Reichweite hatten von 150 Kilometer ungefähr, die also alle entweder auf dem Boden der DDR hochgegangen werden, also eingesetzt werden konnten, oder auf dem Boden der Bundesrepublik. Und von diesen vielen Atomwaffen, von diesen 7000 Atomwaffen, die damals stationiert worden sind und die bis zum Ende des Kalten Krieges abgezogen worden sind, sind die in Büchel stationierten 20 US-Atomwaffen übrig geblieben.
Ja, aber die sind jetzt unter der Kontrolle von Deutschland oder von den US-Amerikanern?
Also,
diese
US-Atomwaffen, also das nennt sich nukleare Teilhabe, diese US-Atomwaffen sind nicht nur in Deutschland stationiert, sondern auch in Belgien, in Italien, in den Niederlanden und in der Türkei. Das sind also rund 150 Atomwaffen. Diese Atomwaffen, das nennt sich nukleare Teilhabe. Ne? Nukleare Teilhabe gibt es praktisch schon seit 60 Jahren. Und heute sieht es so aus, dass die USA stationieren in Europa und auch eben in Deutschland und in Büchel Atomwaffen. Und die Bundesrepublik Deutschland bzw. die Bundeswehrpiloten sollen im Ernstfall diese Atomwaffen ins Ziel tragen. Dafür werden also jährliche Übungen durchgeführt, NATO-Übungen durchgeführt, wo dieser Atomwaffeneinsatz für den Ernstfall trainiert wird. So, im Ernstfall sind die Bundeswehrpiloten dafür zuständig, diese Atomwaffen aufs feindliche Gebiet zu tragen und dort abzuwerfen.
Mit dem Ende des Kalten Krieges hieß es dann ja, dass irgendwie dieses Prinzip der atomaren Abschreckung, dass sich das bewährt hat. Es ist ja schließlich irgendwie nicht zum atomaren Krieg gekommen. Ja, aber ob das jetzt wirklich irgendwie an dieser Abschreckung lag oder ob das zum Teil auch einfach nur Glück war, da kann man wahrscheinlich verschiedener Ansicht sein. Gut, aber jetzt ist aber der Kalte Krieg gewonnen. Es gibt quasi den ursprünglichen Gegner nicht mehr, aber es gibt immer noch diese Atomwaffen. Gegen wen richten die sich denn heute?
Naja, die richten sich natürlich gegen Russland. Das sind ja Kurzstreckenraketen. Diese Atomwaffen werden ja derzeit von Tornados geflogen, wenn es zum Einsatz kommt, und werden auch derzeit mit Tornados geübt. Annegret Kramp-Karrenbauer, also die Militärministerin Deutschlands, will allerdings jetzt als Ersatz für die Tornados US-Flugzeuge kaufen. Kampfflugzeuge für rund 8 Milliarden Euro, die also ausschließlich für diesen Einsatz der Atomwaffen, der in Deutschland stationierten Atomwaffen vorgesehen sind. Das ist ganz klar, das Szenario ist, das, was auch geübt wird mit diesen Atomwaffeneinsätzen, ist natürlich ein möglicher Krieg gegen Russland. Und dafür sind diese Atomwaffen gedacht.
Nun gab es ja halt diesen Vorstoß der SPD-Spitze, diese atomare Teilhabe zu beenden, weil das halt nicht mehr zeitgemäß wäre. Wer hat da jetzt was gefordert?
Naja, da hat sich ja vor allen Dingen der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich eingesetzt. Und finde ich sehr klar positioniert gegen die atomare Teilhabe, auch gegen die Anschaffung dieser US-Atombomber. Die Haltung der SPD ist aber äußerst widersprüchlich. Die SPD-Militärexperten Fritz Folgentreu heißt er und Karl-Heinz Brunner zum Beispiel sind für die nukleare Teilhabe. Das sind also wichtige Oppositionsführer der SPD-Bundestagsfraktion. Auch Außenminister Heiko distanziert sich von seinen Parteikollegen, also von Rolf Mützenich und Walter Borjans und ebenso Sigmar Gabriel. Also die Haltung der SPD ist da ziemlich widersprüchlich und es wird wahrscheinlich sehr viel Druck erfordern, die SPD dazu zu bringen, dass sie diese Position, die derzeit von Rolf Mützenich vertreten wird, dass das also zur gemeinsamen Position der SPD-Bundestagsfraktion wird.
Ein Argument der Befürworterin dieser atomaren Teilhabe ist ja, dass die Bundesregierung dadurch ein Mitspracherecht für den Einsatz von Atombomben hätte. Wie ist denn das zu bewerten?
Ja, das ist natürlich, also die CSU und die Bundesregierung sind natürlich gegen den Ausstieg aus der nuklearen Teilhabe. Das steht für sie gar nicht zur Debatte. Ein Abzug der Atomwaffen heißt, es würde das Vertrauen des engsten NATO-Verbündeten, also der USA, untergraben. Die US-Atomwaffen würden die Sicherheit Europas garantieren. Das ist natürlich eigentlich völliger Unsinn, Sicherheit Europas. Es sind vor allem die USA, die ein Interesse daran haben, an den in Deutschland und anderen europäischen Ländern stationierten Atomwaffen. In der Logik der US-Militärs machen diese Bomben einen auf Europa begrenzten Atomwaffeneinsatz kalkulierbar, weil das US-Territorium dadurch nicht betroffen wäre. Und was die Teilhabe angeht, also die Mitspracherecht, das ist doch eine Augenwischerei. Natürlich entscheiden nicht die Teilhabestaaten, also jetzt die europäischen Staaten, die bei denen die Atomwaffen stationiert sind, über den Einsatz der Atomwaffen. Dieses Beratungsgremium, das es da gibt bei der NATO, ist kein Entscheidungsgremium. Ja, das kann also Wünsche äußern. Also vielleicht können sie darüber mitentscheiden, ob die Atomwaffen in Kaliningrad oder über Moskau abgeworfen werden. Aber wenn die Bundesregierung tatsächlich verhindern wollte, dass diese Atomwaffen in Europa eingesetzt werden, und das würde ja das Ende Europas bedeuten, ein Atomkrieg in Europa würde das Ende Europas und das Ende Deutschlands bedeuten, dann wäre es natürlich das Wichtigste, dass Deutschland aus dieser nuklearen Teilhabe aussteigt und sich nicht zum Erfüllungsgehilfen der US-Nuklearstrategie macht, auf die Deutschland keinerlei Einfluss hat.
Hat außerhalb der SPD noch irgendwer reagiert auf diesen Vorstoß, also die Friedensbewegung oder sonstige Parteien?
Naja, die Friedensbewegung fordert ja seit langem den Abzug dieser Atomwaffen aus Büchel. Das werden wir auch weiterhin tun. Wir fordern auch, dass diese US-Atombomber als Ersatz für die Tornado-Flugzeuge nicht angeschafft werden, weil die ausschließlich eben für den Einsatz der Atomwaffen vorgesehen sind. Auch die Grünen sind eigentlich auf unserer Seite, also auf der Seite derjenigen, die also gegen die atomare Teilhabe sich positioniert haben, seit langem schon. Wackelig ist, wie gesagt, die Position der SPD und vor allen Dingen der Koalitionspartner, die CDU/CSU, und aber auch die FDP und natürlich die Bundesregierung sind ganz klar für die Beibehaltung und für die Aufrechterhaltung der nuklearen Teilhabe. Viele Friedensorganisationen auch, wir haben eine Petition gemacht, dass die regelmäßig stattfindenden Trainingsflüge der Bundeswehr für den Einsatz der Atomwaffen, dass die sofort eingestellt werden, dass der Vertrag zur Stationierung der Atomwaffen in Büchel gekündigt wird. Der könnte von heute auf morgen gekündigt werden, dann läuft er in 2 Jahren aus und dann ist Schluss. Und wir fordern natürlich, wie die ganze Friedensbewegung, den Beitritt Deutschlands zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag. Dieser UN-Atomwaffenverbotsvertrag ist 2017 beschlossen worden von 122 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Der ist inzwischen von 50 Staaten ratifiziert worden und wird am 22. Januar in Kraft treten, allerdings eben nur für die Staaten, die diesen Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnet haben. Wenn die Bundesregierung den unterzeichnen würde und diesem Vertrag beitreten würde, dann müsste sie die atomare Teilhabe aufgeben. Und das wird, denke ich, eine der zentralen Aufgaben der Friedensbewegung sein im bevorstehenden Bundestagswahlkampf, das verstärkt zu fordern und die SPD dazu zu bringen, dass sie sich da auch dafür stark macht.
Ja, dann recht herzlichen Dank an Klaus Schreyer aus München.
Mein Protest, ein Traum, ein Ziel, weltweit vernetzt, die Faustgewalt bereit zu kämpfen. Resistance. Wir fighten jetzt. On a pour hésiter maintenant, faut s'opposer contre l'autorité, vive autogérée de Tokyo, Alomé, Bamako, Santomé, on va globaliser le mouvement pour la liberté.
So nach den Irie Revolte, Mal élevé, neueste CD, Mouvement Résistance Mondiale. Nun zum Interview mit Alain von der Coalition Internationale des Sans-Papiers und der Initiative Uruguayo Aufklärung. Nun hat Alain das Wort.
Ja, hallo. So, ja, ich bin der Alain und ich möchte nur kurz berichten, dass leider durch diese Corona-Sache am 7. Januar 2022, normalerweise jedes Jahr wird eine riesige und große Demo in Dessau von der Polizei reviert, von der Initiative organisiert. Dieses Jahr wird leider nicht stattfinden, aber da machen wir trotzdem die Initiative eine Mannwache von der Polizei reviert. Und wir rufen alle Menschen oder alle Organisationen, da selbst zu tun, überall eine Mannwache mit der Parole Uruguayo, das war Mord, zu machen. Wir werden auch an dem Tag mit dem Zoom diese ganze Sache übertragen. Wir werden auch diese Kontakte auch weitergeben. Und gleichzeitig werden auch von der Botschaft in Paris, in Rom und in Brüssel, von der Koalition des Sans-Papiers, die Sans-Papiers in Frankreich oder in Italien da und in Belgien, vor der deutschen Botschaft auch Mannwache machen. Natürlich mit der Parole Uruguayo, das war Mord auf Deutsch. Und werden wir auch an dem Tag diese Live-Übertragung durch Zoom. Gleichzeitig ist der Fall Uruguayo immer noch aktuell, auch wenn man leider nicht so oft darüber hört in unseren Medien, aber der ist immer noch aktuell und die Initiative versucht immer noch die Aufklärung zu machen. Wir wollen im Jahr 2022 nach Brüssel von den Straßburg, von den nicht nur von der Europaparlament, sondern auch von den Tribunal der Menschenrecht dahin gehen und der Fall Uruguayo zu präsentiert. Ich möchte noch dazu noch berichten, dass am Samstag in Paris und in 50 Städten Frankreich eine große Demonstration und Mannwache gegen die Gewalt der Polizei stattgefunden hat. Wir wollen hier bei uns in Deutschland, weil bei uns auch in Deutschland ist ein Thema diese Polizeigewalt, Polizeibrutalität, wollen wir mit euch, Menschen, Organisationen und so weiter, versuchen, eine Konferenz gegen die Polizeigewalt zu organisieren. Diese Konferenz wollten wir entweder in Berlin, Frankfurt oder bei uns in Mannheim auch organisieren. Was wir brauchen natürlich, ist die Kontakte zu haben, wo wir gemeinsam das machen können. Diese Konferenz ist da, um zu schauen, was können wir tun gegen diese Gewalt, was ist in unserer Macht oder was ist unsere Ohnmacht. Das ist sehr wichtig. Und wie können wir zusammen vernetzen oder zusammen besser arbeiten, damit solche Sachen wie der Fall Uruguayo, Uruguayo ist nicht der einzige, die von der Polizei ermordet wurde, gibt auch der Bitschmann da in Dessau und es gibt überall auch bei uns, wo die Polizei ohne Strafverfolgung, wie nennt man das, also Brutalität und so weiter gemacht haben. Und solange, dass wir nicht selbst die Sache in die Hand nehmen, glauben wir nicht, dass unsere Politiker, Politikerinnen etwas dagegen machen. Ob die, egal was für Partei, sie reden nur kurz, aber sie unternehmen überhaupt nicht. Und deswegen, wir sind überzeugt, Das werden wir nicht das selbst in die Hand nehmen. Wir rufen ja auf eine völlige Kontrolle der Polizei, dass das auch, dass in jedem Polizeiauto eine Videoübertragung direkt, entweder bei der Anwaltskanzlei und dass jeder Polizist auch eine Kamera oder eine Fotoapparat auf seine Dienstleistung, wo wir auch das machen können. Darüber hinaus, ja, das ist ein bisschen vielleicht choppy, aber wir wollen auch versuchen, dass in jeder Polizeirevier in die Zelle, wo die Leute in Arreste sind, auch da Kamera, die direkt auch auf diese Kanzlei, Anwältekanzlei, also übertragen werde. Wir vertrauen nicht die Polizei. Die Polizei sind nicht mehr unsere Freunde und Helfer. Vielleicht waren sie vor Jahren, das weiß ich nicht, aber sage ich die Wahrheit, also egal in welche Ecke du kommst, in welche Organisation du bist, in welche politische Überzeugung du bist, du wirst sofort konfrontiert. Man merkt auch die Art und Weise, wie sie mit dir reden. Für die, du bist schon fast in ihre Augen verurteilt. Wenn sie zu dir kommen und verlangen deine Papiere, sind sie so aggressiv und so brutal, dass du dich so nicht wehrst. Und viele Leute haben Angst davon. Und deswegen rufen wir auf diese Konferenz, dass wir gemeinsam organisieren wollen. Also wie gesagt, am Samstag war diese große Demo in Paris und 50 Städte Frankreich. Die Polizeigewalt von nicht nur von der Sans-Papier organisiert worden, sondern von vielen anderen Organisationen, wo sie fordert natürlich die ganze Sache, was ich jetzt auch gesagt habe, dass die Polizei also ohne Wenn und Aber die Leute schlagen dürfen. Und auch gegen diese, was in Deutschland, Gott sei Dank, bis jetzt noch nicht, aber in Frankreich dürfen noch, während die Demo, diese sogenannte Grenade da, wo sie auf die Demonstranten, die sehr gefährlich sind, das ist auch ein Verbot auf diese Demo aufgerufen worden. Und darüber hinaus auch, die Leute in Frankreich vertrauen nicht mehr ihrer Justiz und ihre Tribunal, und während die Demo und Pipapo rufen sie auch auf unabhängige Tribunal, unabhängige Anwälte, unabhängige Staatsanwälte und unabhängige Richter.
Okay, danke, Ella. Ich danke für den Bericht. Ich möchte es gern ergänzen mit dem Hinweis, es gibt im Lebernet einen ausführlichen Bericht, wie immer, sage ich mal, von Bernhard Schmidt, zu den Versuchen, die Presse, also zu den Demos, zu den Zielen der Demos und zu der Teilnahme und der versuchten Einschränkung der Pressefreiheit. Meiner Ansicht nach gibt es hier auch in Deutschland eine Parallele und gleiche Bestrebungen in einem der Kommunalinfo war zum Beispiel der Bericht der Polizeigewalt gegen die Proteste G20 in Hamburg. Ich fiel nach einem Schlag in mein Gesicht sehr schnell zu Boden. Interview mit Lothar im Kommunalinfo vom 10. Dezember, auch online nachlesbar. Dazu gibt es auch einen Spendenaufruf. Man kann die Betroffenen der Repression dadurch unterstützen. Sie haben sehr viele Fahrtkosten. Das ist ein Teil der Repression, dass ihnen auferlegt wird, jede Woche nach Hamburg zu fahren, zu dem Prozess. Und wer die Genossinnen und Genossen unterstützen möchte, findet das Spendenkonto, wenn ich mich richtig erinnere, auch auf der Seite der Roten Hilfe. Soweit zu diesem Thema. Jetzt mal zwischendurch nochmal ein paar Takte Musik. Und dann geht's weiter mit den nächsten angekündigten Beiträgen und einem Bericht vom HAU, vom Bündnis gegen Abschiebung und vom OAT im Jutz Mannheim. Thank you.
covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands, and always will be.
Nun hat Haro vom Bündnis gegen Abschiebung und vom offenen Antifa-Treffen im Jutz das Wort.
Ja, guten Tag, ich bin Haru. Ich wollte ein paar Sachen sagen zu der unseligen sogenannten Asylpolitik, die immer schärfer wird in Deutschland und europaweit. Ich habe hier einen Artikel vor mir liegen aus der Jungen Welt, der einzigen linken Tageszeitung in Deutschland, kann man sagen, vom Samstag, Sonntag, 5. 6. Dezember dieses Jahres. Da ist ein Interview mit dem Karl Kopp, langjährigen Vorsitzenden von Pro Asyl, mit der Überschrift Unmenschlich, zynisch und abwegig und Untertitel EU-Außengrenzen, afghanischem Flüchtling, der Sohn bei Überfahrt nach Griechenland verlor, droht nun Haftstrafe. Er macht an diesem Beispiel klar, da will ich gleich ein bisschen was sagen, auch vielleicht zitieren, wie hart, wie unmenschlich die Abwehrpolitik, die sogenannte Abwehrpolitik der Europäischen Union ist und die auch hauptsächlich von Deutschland mitgetragen wird, wo praktisch das Asylrecht, was es ja mal gab, praktisch geopfert wird auf dem Altar des Profits, der Ausbeutung und der Ausgrenzung. Also es ist Folgendes passiert, was hier der Ausgangspunkt des Interviews ist. Also dem Vater, also die Behörden ermitteln gegen einen afghanischen Flüchtling, dessen 6 Jahre alter Sohn Anfang November auf der Überfahrt von der Türkei ertrunken ist. Das ist die Frage. Und dann sagt Karl Kopp, dem Mann wird vorgeworfen, er habe fahrlässig gehandelt, weil er seinen Sohn auf die gefährliche Flucht mitgenommen habe. Der Vater war 2 Tage in Polizeigewahrsam, ihm drohen bis zu 6 Jahre Haft. Diese Form der Kriminalisierung von Schutzsuchenden ist einmalig. Das ist unmenschlich, zynisch und abwegig. Man muss sich das vorstellen. Ein Vater auf der Flucht hat das Kentern eines Bootes mit Glück überlebt, aber sein Kind verloren und wird dann mit Handschellen zum Leichnam seines Sohnes geführt. Gegen ihn läuft ein Strafverfahren. Der Mann ist traumatisiert. Der Fall zeigt, mit welcher Gnadenlosigkeit mit Schutzsuchenden umgegangen wird. Das ist jetzt wörtlich aus dem Interview. Und weiter kommt auf die Frage des Interviewers, wie bewerten Sie den Fall politisch? Karl Kopp sagte, antwortet, wir sehen es als eine neue Stufe eines orchestrierten Angriffs der griechischen Regierung und der EU auf Flüchtlinge und auch auf NGOs in Griechenland. Aus unserer Sicht ist die Ägäis eine Art Labor, was die Abwehr von Flüchtlingen angeht. Also da wird das praktisch ausprobiert in einem Art Real, aber es ist auch ein Experiment, wie weit man gehen kann in der Abwehr von Geflüchteten. Und da, wir haben früher schon gesagt, es wird Krieg gegen Flüchtlinge geführt und das ist jetzt tatsächlich wahr. Das Militär ist eingebunden. Es gibt kein Meer, das haben wir das letzte Mal schon gesagt, es gibt kein Meer, was so überwacht wird wie das Mittelmeer. Das heißt, die schauen zu, wie Menschen ertrinken und Leute, die Menschen retten, also zivile Seenotschützer, werden noch davon abgehalten, zum Teil mit Waffen von sogenannten libyschen Küstenwachen, die über auch nicht zuletzt über Deutschland denen in die Hände fallen. Und das ist mittlerweile die Entwicklung und weiter. dass alles dran gesetzt wird, das zu realisieren, was vor Jahren schon der damalige Innenminister Schily in Deutschland propagiert hat. Es sollen also Zentren eingerichtet werden in Afrika selbst, sodass die Geflüchteten gar nicht erst nach Europa kommen. Und das wird jetzt schon vorexerziert durch Abkommen mit den jeweiligen Regierungen. Und so kann man sich die Härte der Politik auch erklären, jetzt mitten in Corona, wo immer darüber gesprochen wird, über den Schutz von Menschen, aber gleichzeitig, und das ist die Schizophrenie im Kapitalismus, kann man sagen, und gleichzeitig Menschenleben bewusst aufs Spiel gesetzt werden, um diese Wahnsinnsstrategie der Abschottung durchzuziehen. Im Zusammenhang damit, zu letzterem, lese ich jetzt hier was vor, was ich gestern noch im Internet gefunden habe, von ganz vielen Organisationen unterschrieben. Keine Abschiebungen während einer Pandemie. Die unterzeichnenden Organisationen fordern anlässlich der Innenministerkonferenz am 9.11. Dezember 2020 ein bundesweites Abschiebungsmoratorium. Während der Covid-19-Pandemie sind Abschiebungen nicht zu verantworten. Sie setzen das Leben der Abgeschobenen aufs Spiel. Auch das Begleitpersonal wird unnötig in Gefahr gebracht. Zahlreiche Herkunftsländer von Asylsuchenden haben marode Gesundheitssysteme und sind nicht in der Lage, an dem Virus Erkrankte zu versorgen. Auch Staaten mit einem relativ gut aufgestellten Gesundheitssystem kommen an ihre Kapazitätsgrenze. Die Zahl der Corona-Infizierten steigt weltweit dramatisch, ganz zu schweigen von der rasant steigenden Zahl der Toten. Dennoch werden Menschen in Länder abgeschoben, in denen sich die Pandemie katastrophal auswirken konnte oder es bereits tut. Das Risiko für ihre Gesundheit und körperliche Unversehrtheit ist immens. Die Bundeskanzlerin hat eindringlich dazu aufgerufen, auf überflüssiges Reisen zu verzichten. Das muss auch für Abschiebungen in Staaten wie zum Beispiel Afghanistan, aber auch Überstellungen im Rahmen der Dublin-III-Verordnung wie zum Beispiel Italien gelten. Insbesondere, das sind nämlich sehr viele an Corona erkrankt in Italien, insbesondere in den Wintermonaten ist in vielen der besonders von der Pandemie betroffenen Länder nicht mit einer schnellen Besserung zu rechnen. Die Unterzeichnenden verweisen auch auf die Reisehinweise des Auswärtigen Amtes. Abschiebungen sollen mindestens bis April 2021 ausgesetzt werden. Keine Abschiebung aus oder in Risikogebiete während einer Pandemie. Gerade vielleicht zu Afghanistan. Heute Morgen habe ich in Nachrichten gehört, das ist also ganz aktuell, dass es wieder einen Anschlag gab von Islamisten, der 20 Menschen, glaube ich, zum Opfer gefallen sind. Und gestern oder wann war die Abschiebung? Am Mittwoch war Abschiebung nach Afghanistan. Und zum Auswärtigen Amt fällt mir ein, heute Morgen in Radio, also da ist ja der Chef der Maas, der setzt sich, SPD, setzt sich gleichzeitig dafür ein, dass Deutschland auch Drohnen kriegt. Also wo Leute einfach abgeschossen werden, praktisch. Also illegales Morden, kann man sagen. Setzt er sich für Außenminister ein. Und dem ist natürlich nicht zu trauen, wenn es um Geflüchtete geht. Also die heuchlerische Doppelmoral, die nach außen propagiert wird, wenn zum Beispiel Polen, die auch eine unsinnige Politik machen gegen Flüchtlinge, keine Frage, oder Ungarn, kritisiert werden, was läuft bei uns? Und das ist also eine Geschichte, der wir uns entgegenstellen müssen mit allen Kräften, die wir haben. Also es gibt ab und zu natürlich auch kleinere Aktionen, aber es ist eine Geschichte, die unseren ganzen Einsatz fordert. Und zwar ist es nicht eine Spezialität, denke ich mal, für Antirassistinnen und Antirassisten, sondern das ist eine Sache, die uns alle angeht. Alle fortschrittlichen und humanitär eingestellten Menschen müssen da sagen, dass da können wir nicht mehr lange akzeptieren. Und wir müssen da was dagegen tun. So viel dazu. Jetzt wollte ich noch was sagen zu einem Mann aus Albanien, der mit seiner Familie, ich glaube, es sind jetzt 4 Jahre her, Entschuldigung, ich weiß nicht mehr genau, aber es ist schon eine Weile, sind die aus Mannheim nach Tirana, Hauptstadt Albaniens, abgeschoben worden, obwohl sie obwohl er und seine Frau im Gesundheitswesen Arbeit hatten. Die Institution, wo die gearbeitet haben, hat, als die Duldung praktisch nicht verlängert wurde und die drohende Abschiebung in Aussicht stand, die haben sich für die Leute eingesetzt, haben gesagt, die kommen prima mit den Menschen, es waren behinderte Menschen, aus und bitte lass die in Deutschland, wir brauchen die. Und was war? Sie wurden vormittags abgeschoben. Das Kind, ein Mädchen wurde aus dem Kindergarten rausgeholt mit der Polizei und der Junge aus der Schule. Und es war so gewesen, und auch die Eltern waren völlig überrascht, weil sie zugesichert hatten über den Anwalt, dass für den Fall, dass der, es war eine Petition gestellt worden, dass man nicht abgeschoben wird, solange die Petition läuft, das war Abschiebestopp vereinbart. Und wenn sie abgelehnt wird, sollten die Leute informiert werden und dann wären sie freiwillig, natürlich wäre sie freiwillig erzwungen gewesen, muss man sagen, wären die ausgewandert, wären die nach Albanien zurückgegangen. Und als die Petition abgeschmettert wurde in Stuttgart, anstatt dem Anwalt und den Leuten das mitzuteilen, haben sie still und heimlich sie abgeschoben. Und mit dem Folge, erstens haben die Leute, die sich selbst ernähren konnten durch ihre Arbeit, haben sie ihren Job verloren. Zweitens wurde die Familie traumatisiert, in einzelnen Raum wurden sie untergebracht. Und drittens sind dadurch durch die gewaltsame Abschiebung Abschiebekosten in Höhe von 14.000 Euro entstanden, muss man sich mal vorstellen. Jetzt ist es so, es hat da ziemlich viele Berichte gegeben in den Zeitungen, auch in Mannheim, also schon kritisch auch, soweit man das von Mannheimer Morgen erwarten kann. Aber es wurde nicht abgefeiert, muss man schon sagen. Es gab auch Unterschriftensammlungen über 1.000, die dem Bürgermeister Kurz vorgelegt worden. Der hat aber gesagt, es sei rechtmäßig. Und der Anwalt hat verschiedene Anträge gestellt. Jetzt war es so, der Mann hat eine Einreisesperre für 8 Monate gekriegt, weil er noch eine Tochter von einer deutschen Frau hatte, aus einer anderen Beziehung in Deutschland. Und derzeitige Ehefrau und die Kinder in Albanien, die haben eine Einreisesperre von 3 Jahren. Und wir haben auch als Bündnis und noch ein paar Leute haben sich eingesetzt, wurde Geld gesammelt von Mannheim, sagt ja, weil Großteil der Familie jetzt in Tirana ist, kriegen kein Geld von den dortigen Behörden. Die müssen also von hier unterstützt werden. Der Mann arbeitet inzwischen wieder, muss da ein bisschen was abdrücken, aber es ist alles sehr eng. Jetzt ist es so, er hat eine Mitteilung bekommen, dass er für ein Jahr Aufenthalt kriegt. Da wurde ja der Antrag gestellt. Und weiter wird jetzt versucht werden, die ganze Familie hierher zu nehmen. Die haben auch schon Ihnen wurde in Aussicht gestellt, dass Sie hier weiterarbeiten können. Ja, also wer noch mehr wissen will oder vielleicht auch, man fährt jetzt zu seiner Familie, seit einem Jahr kann die jetzt endlich wieder sehen. Jetzt wird ja auch nicht gearbeitet, also er verliert dann nicht seinen Job, fährt jetzt mal nach Albanien übermorgen und er könnte da auch ein bisschen Geld gebrauchen. Wer aber genaueres wissen will, soll sich an uns wenden. E-Mail-Adresse bleiberechtsbündnis@web.de, bleiberechts mit S nicht vergessen, Bündnis ein Wort und mit UE natürlich @web.de. Ja, jetzt bin ich soweit fertig. Das ist natürlich nur ein kleiner Teil von dem, was ich so erzählen müsste, könnte. Jetzt habe ich noch ein paar Bücher, die ich kurz vorstellen will. Und noch eine Zeitung. Fange ich mal mit der Zeitschrift an. Die habe ich mir vorgestern gekauft. Melodie und Rhythmus wird auch vom Verlag Junge Welt herausgegeben. Thema ist diesmal hauptsächlich Schwerpunkt nicht die Musik, sondern die USA. Ist aber sehr interessant, was da jetzt zugange ist. Es sind Artikel drüber drin, dass Also kritische Menschen in den USA halten das, was jetzt in den USA anfängt, sich zu entfalten, neue Art von Faschismus. Manche mögen das anders sehen, aber das ist da genau beschrieben. Es lohnt sich, die Zeitung zu bestellen, kostet nur 6,90, erscheint einmal alle 3 Monate, also im Quartal. Also liberale Faschismus ist das überschrieben. John Bellamy Foster skizziert den amerikanischen Albtraum nach Trump. Vielleicht noch kurz dazu, der ist jetzt Gott sei Dank abgewählt, aber sein Nachfolger Biden, der wird außenpolitisch die Politik auch nicht groß ändern. Es wurde jetzt auch schon erzählt, dass Kuba weiter unter Druck gesetzt wird und da muss man also arg aufpassen. Einwurf hier innenpolitisch auch, glaube ich auch, dass das so wird. Da müssen wir weiter aufpassen. In dieser Zeitung ist, ich habe mir jetzt ein paar Zettel eingelegt, ich hoffe, ich finde sie noch. Also das eine hatte ich schon erwähnt, dieses Interview. Es gibt dort auch verschiedene Bücher, die da beschrieben sind. Ich glaube, das dauert jetzt zu lang, das finde ich jetzt nicht. Aber ich habe einige mitgebracht, die kann ich euch vorstellen, 3. Ich will mich nochmal erinnern an, vielleicht ist für einige auch neu, ans OAT, also das offene Antifaschistentreffen, wo ich auch regelmäßig dabei bin. Das ist immer im ersten Mittwoch im Monat. Das fällt jetzt natürlich aus wegen Corona. Da hatten wir eine Herbstkampagne gemacht. Unter anderem war da auch Thema, also Kolonialismus, aber auch Rassismus. Rassismus, auch Erklärung. Was hat man darunter zu verstehen? Wie ist das entstanden? Wie können wir das alles auf den Punkt bringen? Und da geht weiter, die Sache geht weiter mit dem Rassismus, mit der Auseinandersetzung. Es gibt einen Arbeitskreis, der hat 3-mal getagt, aber jetzt, weil Corona sich so breit macht, liegt das jetzt erstmal beiseite. Aber wir arbeiten weiter. Wir haben versucht, auch eine marxistische Erklärung für den Rassismus zu machen, also für die sogenannte Minderwertigkeit der Menschen, die eben einfach nur anders aussehen, andere Kultur haben, andere Religion. Und das hat, ich habe da einen alten Text gefunden von vor 20 Jahren, wo der Herr Eger, das war so eine Reihe marxistische Beiträge, das ganz gut erklärt haben. Da fingen wir an, drüber zu diskutieren. Auch uns ist dann dazu auch eingefallen, wie die Menschen, wenn sie aus anderen Ländern hier arbeiten, wie sie dann unterbezahlt werden, überausgebeutet werden, wie auch Menschen für internationale Konzerne in den sogenannten, früher hat man gesagt, der dritten Welt, also zu einem Hungerlohn arbeiten, schlecht behandelt werden. Zum Teil gibt es wieder Sklavenarbeit und so. Das ist also keine akademische Diskussion, die wir da führen, sondern wir setzen auch uns theoretisch damit auseinander, damit wir das besser bekämpfen können. Jetzt habe ich hier 3 Bücher mitgebracht, die ich euch dann ans Herz lege. Und das nächste Mal werde ich noch ein paar Bücher bringen. Das ein Buch ist von Jean Ziegler, das ist ziemlich neu, vom letzten Jahr, glaube ich. Nee, dieses Jahr ist herausgegeben. Jean Ziegler war ein linker Sozialdemokrat, Abgeordneter in der Schweiz, war dann lange Jahre Vorsitzender des Welternährungsprogramms und hat auch viele Analysen gemacht über den Charakter der Schweiz als Finanzhort praktisch. Und er war letztes Jahr unter anderem in Moria, hat sich das angeguckt und hat darüber berichtet. In diesem Buch, was heißt zutreffend, Die Schande Europas, Untertitel, von Flüchtlingen und Menschenrechten. Das ist im Bertelsmann, man staune, erschienen, Bertelsmann Verlag, Preis weiß ich jetzt nicht. Das ist über die, also das ist genau das, was auch der Karl Kopp in dem Interview, was ich eben erwähnt habe, anspricht und es ist hier anschaulich geschildert, auch mit Zahlen. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag zur Entwicklung. Gegen Geflüchtete, zum Krieg gegen Geflüchtete, muss man sagen. Dann habe ich hier zwei kleinere Bücher, die habe ich aus der Bibliothek. Das eine ist so in Reklam erschienen, 100 Seiten mit Abbildungen, Infografiken, heißt einfach Rassismus. Das ist von einer Stefanie Laborano, die zu Rassismus und Rassismuskritik forscht. Sie hat unter anderem an den Universitäten Gießen, Wien und Berkeley gelehrt. Und ich lese jetzt nur mal kurz die Überschriften zu den einzelnen Kapiteln vor. Wann beginnt Rassismus? Was ist Rassismus? Wie denkt Rassismus? Ist Europa rassistisch? Und nun? Das kostet 10 €. Ist eine ganz gute Einführung zum Thema. Und zuletzt noch das Buch, die 101 wichtigsten Fragen. Auch Haupttitel Rassismus von einer Susan Arndt, die Professorin für englische Literaturwissenschaft und angefundene Literaturen an der Universität Bayreuth ist. Das ist vom Jahre 2012. Okay, das war's. Vielen Dank und Wiederhören bis zum nächsten Jahr im Januar.
Vielen Dank, Caro, für deinen Beitrag und deine Infos und deine Buchtipps. Du hast bestimmt nichts dagegen, wenn ich an dieser Stelle passend noch ein paar Literatur- und Tipps von marxistischen Autoren ergänze. Und zwar gibt es jetzt von Heise TP vom Datum von heute eine Analyse Pandemie des Hungers, Thomas Konitsch, auf der Webseite Heise Telepolis, verlinkt auch auf der Webseite des Bündnis gegen Abschiebung. Dann gibt es ganz aktuell vom Winnie Wolf. Wer kennt den Winnie Wolf vielleicht, Herausgeber von Luna Park 21? Der hat jetzt gestern, vorgestern eine neue Analyse vorgestellt. Ich kann jetzt nur die Überschriften nennen. Wenn ihr die Analyse lesen wollt, könnt ihr auf die Webseite von Luna Park 21. Die Überschriften lauten: Die zweite Welle war längst angekündigt, Rückblende Sommer 20, wesentlich weniger Corona-Tote in Asien und in Afrika und die Gründe dazu, warum hat die zweite Welle nun Freilauf, und als letztes Kapitel: Große dürfen saufen, Kleine lässt man ersaufen. So, und zum Thema gegen Abschiebungen möchte ich jetzt gleich nach ein paar Takten Musik von Carlos Puebla einen Beitrag zu einer besonders brutalen Abschiebung, wo jetzt auch die Rücknahme der Abschiebung verlangt wird, senden. So, da gibt es gerade ein Problem, muss ich gerade eine andere Musik spielen? Augenblick.
Woche haben wir auf Radio Korax von einer Abschiebung in Magdeburg berichtet. Die sechsköpfige Familie Amadjan sollte nach Armenien abgeschoben werden. Die Kinder im Alter von 3, 7, 11 und 13 Jahren sind alle in Deutschland geboren. Die Eltern leben seit über 20 Jahren in Deutschland. Sie sind schon als Kinder und Jugendliche nach Deutschland gekommen. Trotzdem hat die Magdeburger Ausländerbehörde versucht, sie in der Nacht auf Dienstag abzuschieben. ZeugInnen berichten, dass die Polizei dabei brutal vorgegangen ist. Die zwei älteren Kinder im Alter von 13 und 11 Jahren sind vor der Polizei geflüchtet. Der Vater ist deshalb vorerst nicht abgeschoben worden. Anders die Mutter mit den zwei kleineren Kindern. Sie werden nach Armenien abgeschoben. Die Familie wird in der Nacht getrennt. Das geschieht, obwohl Familientrennungen eigentlich vermieden werden sollten. Robert Fietzke ist Vorsitzender des Flüchtlingsrats in Sachsen-Anhalt und steht mit der Familie in Kontakt. Er berichtet, wie die Abschiebung der Mutter abgelaufen ist.
Die Mutter ist, als sie erfahren hat, dass jetzt abgeschoben wird, ohnmächtig geworden, ist bewusstlos, wie sie war, auf dem Boden gezerrt worden, in das Auto verfrachtet worden, zusammen mit den Kindern. Also das Auto war im Prinzip nur hatte nur eine Ladefläche hinten und vorne eine Fahrerkabine, also keine Sitze. Und sie ist dann ohnmächtig, wie sie war, mit den beiden kleineren Kindern, auch nur auf dieser Ladefläche, der Onkel sagt, wie Tiere, nach Düsseldorf transportiert worden. Dann ist sie während dieser Fahrt nach Düsseldorf zum Flughafen, von dem aus die Abschiebung dann vollzogen werden sollte, ist sie dann wach geworden mit einem Fuß im Gesicht, also mit einem Schuh im Gesicht von einem Polizisten. Lag gefesselt auf dem Boden und ist mit einem Fuß im Gesicht wach geworden. In Düsseldorf angekommen, wurde die Hälfte der Familie dann der Bundespolizei übergeben. Die hat sie wohl auch fair und gesetzeskonform behandelt, wenn man das so sagen kann, also ohne weitere Vorkommnisse oder Gewalt. Also die Mutter, die hat eine psychische Erkrankung, die ist schwer depressiv und suizidgefährdet. Das war den Behörden da offensichtlich nicht bekannt. Es ist nur ein Notarzt mitgeflogen, der hatte sehr viele medizinische Notfälle während des Flugs. Es waren noch andere Menschen, die von Abschiebung betroffen sind in dem Flugzeug und der konnte sich um die Mutter und die Kinder nicht kümmern. Und die ist dann mit den beiden kleinen Kindern, einem Kinderwagen und 13 Gepäckstücken dann in Jerewan ganz allein gewesen und musste sich dann erstmal durchschlagen und einen Dolmetscher organisieren, denn sie spricht gar kein Armenisch, also ist jetzt in einem Land, aus dem sie zwar damals mit ihrer Familie gekommen ist, ja, als kleines Kind, aber spricht kein Armenisch.
Polizei und Ausländerbehörde dementieren diese Darstellung. Der Polizeibulli habe Sitze und Gurte gehabt. Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Polizist während der Abschiebung einen Gegenstand zieht und auf eine Nachbarin richtet. ZeugInnen berichten von einer Waffe. Die Polizei dementiert auch das. Aziz Arabian ist der Bruder der von der Abschiebung betroffenen Frau. Er hat die Abschiebung miterlebt und ist erschüttert über die Ereignisse der Nacht.
Wie die Behörden vorgegangen sind, kann ich, was ich vor mir mit meinen eigenen Augen gesehen habe, als barbarisch bezeichnen. Die sind mit den Leuten, die da drum herum standen und sich das angeguckt haben, haben sie sogar versucht, eine Art Hierarchie auf die Leute auszuüben, dass die Leute Angst vor denen haben und die Wege frei machen für sie.
Nachdem zwei der Kinder geflohen waren, hat der Vater eine Woche Zeit bekommen, seine Kinder zu finden. Dann soll auch er abgeschoben werden. Die Mutter und die zwei kleinen Kinder sind bereits gegen ihren Willen nach Armenien gebracht worden. Inzwischen ist die 13-jährige Tochter wieder aufgetaucht. Der 11-jährige Bruder bleibt verschwunden. Die Hoffnung der Familie, dass die Kinder gemeinsam unterwegs sind, hat sich damit nicht erfüllt. In der letzten Zeit hat es in Sachsen-Anhalt mehrere Abschiebungen von teils gut integrierten Familien gegeben. Für Robert Fietzke sind das keine Einzelfälle.
Wir erleben das gerade, dass sehr hart vorgegangen wird gegen die sogenannten gut integrierten Familien, also die langjährig Geduldeten. Eine Ausländerbehörde hat jederzeit die Möglichkeit, im Einzelfall zu entscheiden und natürlich auch zugunsten von Betroffenen zu entscheiden und ihnen auch sie auch möglichst neutral zu beraten, welche Wege sie zum Beispiel haben, einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Und das ist hier offensichtlich nicht passiert, denn der Dreh- und Angelpunkt in diesem Fall ist aus unserer Einschätzung, die ältere Tochter wird im Januar 14 Jahre alt, dort könnte sie einen Antrag stellen nach Paragraph 25, Bleiberecht aus humanitären Gründen, lebt ja schon immer in Magdeburg und könnte das machen. Und die Ausländerbehörde, das ist unsere Einschätzung, wollte einfach die Familie hier nochmal im Dezember loswerden und abschieben. Und das ist rechtlich sozusagen möglich, aber es ist natürlich absolut illegitim und menschenverachtend. Und das hat natürlich mit den großen Verschiebungen zu tun. Das hat möglicherweise zu tun mit dem langen Schatten des Wahlkampfs. Das hat zu tun mit Erwägungen, nochmal Abschiebezahlen und Quoten hochzuballern, um sich dann damit zu schmücken gegenüber einem bestimmten Publikum.
Aziz Arabian steht im Kontakt mit seiner Schwester, die sich inzwischen in Armenien befindet. Dort hat sie große Schwierigkeiten, sich zurechtzufinden. Sie spricht selbst, wie vorhin gehört, kein Armenisch und in Armenien herrscht gerade Chaos. Noch vor kurzem hat sich das Land im Krieg befunden. Deshalb fordert er von der Ausländerbehörde,
dass die Abschiebung annulliert wird, dass die Abschiebung als rechtswidrig anerkannt wird und die Familie wieder zurückgebracht wird, hier nach Magdeburg, weil die Familie zu Magdeburg gehört, die Kinder gehören in Magdeburg, die Kinder sind hier geboren und haben das Recht, hier zu leben. Und wenn die Familie hier ist und ein Gericht erst beschlossen hat, dass die Familie nicht hierher gehört und auch das begründet hat, erst dann kann man sagen, gut, dann muss die Familie weg, aber das ist gar nicht geschehen. Nur 2006 wurde den Eltern gesagt, den Eltern dieser Kinder gesagt, ihr seid ausreisepflichtig, ihr müsst gehen. So, aber seitdem ist nichts passiert, seitdem haben die Behörden nichts gemacht. Die Kinder sind geboren hier in Deutschland, die Kinder sind hier in Deutschland aufgewachsen und jahrelang zur Schule gegangen. Natürlich haben sie ein halbes Leben verbracht, mein Schwager und meine Schwester, und die Kinder ihr ganzes Leben haben sie hier verbracht. Und jetzt steht das einfach so da, ihr müsst das Land verlassen, ihr müsst woanders leben, und die Kinder verstehen das nicht. Das akzeptiere ich nicht, das akzeptieren die Kinder nicht. Und meiner Schwester geht es dadurch sehr, sehr schlecht. Und das kann ich als Bruder gar nicht zulassen.
Gestern hat es eine Kundgebung in Magdeburg gegeben, um sich mit der Familie zu solidarisieren. Robert Fietzke war heute auf der Kundgebung in Magdeburg und hat uns in einer Sprachnachricht davon berichtet.
Eine Kundgebung für die bei der Abschiebung nach Armenien getrennte Familie Ahmadian aus Magdeburg, auf dem Domplatz in Magdeburg, haben ca. 150 Menschen teilgenommen. Die Kundgebung war sehr, sehr emotional. Unter anderem hat der Onkel geredet, der sich gerade sehr einsetzt, seine Familie zurückzuholen, der mit der Abstimmung seine Schwester verloren hat, mit der er damals 1998 nach Deutschland gekommen ist. Es haben geredet die Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter der Schulen. Es lag eine Petition aus, die die Horterzieherin der abgeschobenen Milena, die 7-Jährige, dort ausgelegt hat. Es haben geredet viele Schülerinnen und Schüler, die allesamt gesagt haben, dass sie Elena und die anderen Kinder sehr vermissen auf mich selbst sind. Sind Schülerinnen zugekommen und haben mich gefragt, wie groß sind denn die Chancen, dass die Familie wieder zurückkommen kann, dass Elena, unsere Freundin, wieder zurückkommen kann. Und ich konnte ihnen nichts anderes sagen, außer dass wir alles versuchen werden und dass natürlich da auch ein Anwalt dabei ist, die entsprechenden Schritte zu gehen, der Familie zu helfen, und dass es ganz wichtig ist, dass sie sich hier zeigen, dass sie sich engagieren, dass sie Aktionen machen, dass sie der Öffentlichkeit zeigen. Uns wurde hier eine Freundin und eine Mitschülerin weggenommen und wir haben überhaupt kein Verständnis dafür, dass sie weg ist und nicht zurückkommen kann. Also es war wirklich, ich habe schon viele Demonstrationen, Kundgebungen erlebt, selbst organisiert, aber das war eine der emotionalsten Veranstaltungen und die Familie hat sich am Ende sehr bedankt. Ja, jetzt wird man sehen.
Ich möchte den Beitrag, weil der schlecht zu verstehen ist teilweise. Am Anfang des Beitrags wird ja alles schon erzählt über diese grausame, schreckliche, menschenunwürdige Abschiebung. An dieser Stelle trotzdem mal abbrechen und zwei Interviewparteien von Seebrücke begrüßen und zur Einstimmung von ihrem Bericht und den Forderungen und so weiter und den Perspektiven passend ein kurzer Beitrag zu den derzeitigen Zuständen in Kara Tepe. Ausgeliefert Wind und Wetter, die meisten behandelten Verletzungen, Rattenbisse, nur zwei Schlaglichter von den Zuständen dort. Wie gesagt, Vertreter der Seebrücke werden gleich selber darüber berichten.
Human being is a food for animals. Can you imagine? There is a people with their family, babies, young babies, doll babies. How can someone give that kind of food to young babies? Or you are as a human being, how can you eat such a food like that? You see, at night the place is very, very cold. There is no light. At night people are not sleeping. There is no light. For example, if we have light, maybe we can find a way to prepare a water, for hot water to drink, something like that. But there is no electrics. Everything is poor. The whole system of this camp is very poor. It's very, very poor. We are suffering here. They didn't consider us like a human being. They just keep us in this camp for no good reason. For example, if you're sick, you go to hospital, you say, please, I need a paracetamol. They can take it and put it to quarantine for 2 weeks without any sick. Then people are very, very scared presently to go to the medical cure. For example, if they have like headache, when they go there, they put them to quarantine.
Kein Vertrauen in die medizinische Versorgung neben anderen oder vielen Problemen mit Versorgung, mit den Bedarfen des Alltags. Das berichtet Hamid. Hamid ist Flüchtender aus Westafrika und Sprecher der Flüchtendenorganisation MCAT, Moria Corona Awareness Team, ausgeschrieben. Ali Mustafa ist ebenfalls Sprecher der Organisation. Er hat den Regen in der letzten Woche im Camp Moria erlebt.
When it gets rain, it's very, very bad because the camp is under a hill and when it gets raining, the water from the hill comes down and comes to the tents and especially our own tents in the last rain. It was flooding and a lot of water was under the tent. And because the tents are also, they don't have any pallets now, it made some problem for us, like everything got the weight, the blankets, the clothes. And we are trying to find a way to prevent the water from the tent.
Ein Camp für Flüchtende unter einem Hügel errichtet. In einer Zeit im Herbst, wo viel Regen in Aussicht steht.
There is more wind and there is more rain. So we are living in a very critical position. We are living in a dangerous life. We are living in a very, very critical position. If they didn't help people particular time, people are going to suffer and people are going to die in this camp. Sincerely speaking to you. Sincerely speaking. So this is the time to help the people. This is the particular time.
Aber die Aussicht, aus dem Camp oder von der Insel zu kommen, die ist für viele Flüchtende auf der Insel nicht da. Entgegen der Ankündigungen spürt Ali Mustafa nichts von einer schnellen Bearbeitung der Asylanträge. Nur wer schon einen Status hatte oder Familien und besonders Schutzbedürftige bekommen die Möglichkeit, die Insel zu verlassen.
The people who had the ID, they were already transferred to Athens and to other places. But most of the people that they're here like me, they didn't had any interview or any interview date, or they didn't pass their interview. And we are still waiting for an interview date, and the other people also, they're waiting for an interview date to see what will happen.
Auch Hamid ist frustriert über den Stillstand angesichts seiner persönlichen Fluchtgründe und der Lage auf Moria.
Up to now, they didn't bring their date of interview closer. They just promised them. They say, wait, and we are still waiting without no good dream. You understand? Without no good dream, we are just waiting. They just consider, for example, like people with their families. The single men, when you go, they say, wait, we have to consider you. When you go, they say, wait, we have to consider you. Consider you until when? For we, the West Africans, they don't consider us. While we have a very great problem in our country. We have a very, very dangerous situation in our country. So our life is a very, very in danger presently.
So weit Berichte von Flüchtenden, die sich aktuell im neuen Camp auf Moria befinden und die keine Aussicht sehen, keine Anzeichen dafür sehen, dass sich ihre Lage bald verändern wird, ohne dass von außen was passiert.
So, passend zu diesem Beitrag haben nun Claudia und Vanessa von der Seebrücke Mannheim das Wort.
Die Seebrücke hat sich gegründet im Juni 2018, als das NGO-Schiff Lifeline einfach keinen Hafen fand, wo sie die geretteten Menschen abladen könnten, hinbringen könnten. Und die Seebrücke Mannheim hat sich gegründet im Juli 2018, kurz danach. Seitdem haben wir sehr viele Aktionen gestartet, viele Menschen erreicht, die mit uns auf die Straße gehen, für sichere Fluchtwege Forderungen stellen. Unsere letzte Aktion läuft jetzt im Moment noch. Wir sind am Neckar. Es ist arschkalt, es ist nass, aber trotzdem konnten wir Menschen erreichen, die mit uns Karten schreiben, wo gefordert wird, die Menschen aufzunehmen. Versprochen wurde, 1556 Menschen aus Moria II aufzunehmen, Karatebe. Bis jetzt waren es noch nicht mal 200, die in die BRD kommen konnten.
Genau, und wir stehen jetzt heute im Rahmen der Winterkampagne von der überregionalen Seebrücke nochmal am Neckar und machen darauf aufmerksam, auf die furchtbare Situation in den Lagern, die jetzt eben gerade im Winter besonders prekär ist für die Menschen dort. Wir haben es ja eben schon gehört in den Beiträgen von den Leuten, die dort leben müssen. Genau, und versuchen so ein bisschen das Thema nochmal zu platzieren und hoffen, dass noch viele Menschen vorbeikommen und Postkarten schreiben an unseren Landesinnenminister und eben fordern, dass diese Lager evakuiert werden, dass diese Menschen dort nicht mehr leben müssen. Und wir haben mit der Seebrücke Mannheim als Teil der Kampagne Sicherer Hafen Baden-Württemberg sind wir im Moment dabei, zu fordern, dass Baden-Württemberg eben sicherer Hafen wird, was bedeutet, dass Baden-Württemberg mehr Menschen aufnimmt, als quasi über den Verteilerschlüssel ihnen zugeteilt werden, dass Baden-Württemberg sich auch für zivile Seenotrettung einsetzt und eben aktiv dafür steht, dass Seenotrettung entkriminalisiert wird, weil das Problem sind zum einen die Lager, aber zum anderen, dass immer noch Menschen auf dem Weg in ein sicheres Land und auf der Flucht vor Krieg eben sterben müssen. Und das ist nicht tragbar. Und die Abschottung von der Bundesregierung und von Europa darf nicht so hingenommen werden. Und deswegen wenden wir uns jetzt an das Land Baden-Württemberg und fordern, dass Baden-Württemberg Verantwortung übernimmt und eben diese Menschen aufnimmt und sich einsetzt für Leute, die Schutz suchen, auch hier im Land Baden-Württemberg, die schon hier angekommen sind.
Darf ich an der Stelle was nachfragen? Und zwar habe ich auf einen von euren Aktionen, ihr habt ja viele Forderungen und Schilder immer dabei, da waren zwei Zahlen drauf. Also einmal eine Zahl mit irgendwas ungefähr 5.000 und mehr und eine andere Zahl mit über 35.000. Kannst du kurz erklären, was das bedeuten soll?
Ja, genau, das sind die Zahlen. Die größere Zahl ist die Gesamtzahl der Menschen, die zwischen 1993 und jetzt 2020 auf dem Weg nach Europa sterben mussten und eben aufgrund der europäischen Abschottungspolitik sterben mussten. Und die kleinere Zahl ist dann das einzelne Schicksal von der Person, und auf welche Art und Weise die registriert wurde und wie sie quasi verstorben ist.
Dazu möchte ich noch sagen, das sind zwischen 1993 und 2020 über 40.000 Menschen, die ertrinken gelassen werden. Und das sind nur die Bekannten. Ich möchte überhaupt nicht wissen, von wie vielen Schicksal gar nicht bekannt ist. Da möchte ich auch noch mal dazu sagen, eine staatliche Rettungsorganisation gibt es nicht mehr. Es gibt nur von der EU, die die suchenden Menschen zurückstoßen nach Libyen zum Beispiel, die zusehen, wie die Menschen ertrinken. Und die vielen NGO-Schiffe oder viele der NGO-Schiffe, die Menschen retten können, werden unter fadenscheinigen Bedingungen in den Häfen festgehalten, dürfen nicht auslaufen. Nur wegen dieser tötenden Politik müssen unzählige Menschen sterben. Und ich frage mich, warum nicht alle Menschen aufstehen und mit uns rausgehen. Ich bin jetzt sicher, es gibt sehr viele Menschen, die das nicht gut finden. Bewegt euch, macht Druck mit uns, so kann's nicht weitergehen. Hätte ich Kinder, meine Enkel würden mich nicht fragen, warum habt ihr nichts getan? Alle müssen was tun. Alle, denen das nicht gefällt, die aber still sind, die machen sich mitschuldig.
Dank euch für die Beiträge. Ich bin mir sicher, dass ihr mit euren Aktionen zur Aufklärung und zum Druck auf die Regierungen, sowohl die Landesregierung als auch die Bundesregierung, die Täter der mörderischen Abschottung, so muss man das einfach nennen, weiter Druck machen werdet, auch im neuen Jahr. Und leider kommen wir wieder zum Abschluss der Sendung heute. Und nach ein paar Takten Musik, vielleicht noch ein paar, gucke ich nochmal auf meinen schlauen Zettel hier, und noch ein paar Termine. So, nur noch ein paar kommenden Termine. Als erstes möchte ich nochmal auf die bundesweite Demo zum Gedenken an die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht hinweisen. Am 10. Januar, Treffpunkt Frankfurter Tor, 10 Uhr, mit Einhaltung selbstverständlich aller Hygieneregeln. Und dann weiter das Gedenken am Friedhof der Sozialisten. Dann einen Tag vorher die Rosa-Luxemburg-Konferenz der jungen Welt. Dieses Mal virtuell im Internet. Die Teilnehmenden aus fast allen Kontinenten könnt ihr und die Themen, unter anderem auch wieder ein Redebeitrag von Mumia Abu-Jamal, an dieser Stelle wieder die Forderung sofortige Freilassung, genauso wie die Forderung der Freilassung nach Julian Assange. Wie gesagt, die Junge Weltkonferenz, das Programm am Samstag, 9. Januar von 10.30 Uhr bis 20 Uhr könntet ihr finden auf der eigenen Webseite dieser Konferenz. So, jetzt schaue ich mal noch in den Kalender. Was gab's noch? Spontan sehe ich hier, ziemlich genau vor einem Jahr gab es eine große Demo, nicht nur in Stuttgart, für eine Welt, in der niemand fliehen muss. Gestern, am 19. Dezember, war Gedenktag vom Bundestag 1976 als Gedenktag festgelegt. Das Gedenken und die Erinnerung an den Völkermord an den Sinti und Roma. Mehr Informationen darüber findet ihr auf der Webseite des Dokumentations- und Kulturzentrum in Heidelberg und des Romno Care in Mannheim. Soweit die Sendung Grenzenlos vom Dezember 20 und ciao, bis zum nächsten Mal.